TaxPod, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ja, wir sind hier versammelt mit hochrangigen Vertretern des spanischen Steuerrechts, denn das Thema ist aktuelle Entwicklungen rund um die Immobilie auf Mallorca. Ich sage herzlich willkommen, Willi Plattes, Gründer und man könnte fast sagen Übervater der Kanzlei European Accounting hier auf Mallorca, der Marktführer, wenn es darum geht, hier auf Mallorca steuerliche Fragen und Probleme zu lösen. Herzlich willkommen, Willi.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Dann haben wir Marc Amaros noch dabei, der vom spanischen Festland hier zu uns gekommen ist, um mit sich in die Diskussion rund um steuerliche Fragen einzubringen. Marc ist Senior Associate bei der bekannten Kanzlei Cuatro Casas und wird im Grunde hier dann eben, wie gesagt, den steuerlichen Input dazugeben. Herzlich willkommen, Marc.
Vielen Dank für die Einladung.
Und zugeschaltet haben wir meinen lieben Freund und Kollegen Christian Kahlenberg aus Berlin, nicht mit dabei. Und Christian kennt ja jeder aus Funk und Fernsehen, wenn es um spanische Themen geht. Herzlich willkommen, mein lieber Christian.
Sehr grüß, Jens. Vielen Dank.
Ach so, vielleicht noch eine Sache, die ich sagen muss. Der Götz ist heute nicht mit dabei, Götz Kempelmann, mein Co-Moderator hier für unseren Textpod. Was daran liegt, dass der Götz lieber seinen Steuerberater macht, anstelle mit uns hier sozusagen solche spannenden Themen zu diskutieren. Aber gut, jeder, wie er es gerne haben möchte. Aber wir drücken ihm die Daumen für die mündliche Prüfung, die er gerade, während wir hier sprechen, hat. Genau, Immobilien auf Mallorca, was heißt das eigentlich? Ja, also man stellt sich ja die Frage, ich meine, heute regnet es draußen, normalerweise scheint hier die Sonne auf Mallorca und Willi sagt immer, es ist die schönste Insel der Welt. Jetzt macht Willi auch mal den Vorhang hoch. Willi, wie hat sich eigentlich der Immobilienmarkt hier so entwickelt? Also wenn man so aus der Ferne schaut, würde man wahrscheinlich glauben, Mensch, Mallorca hat sich wahrscheinlich nicht so optimal entwickelt, Corona, Geschäfte geschlossen. Also wer kauft hier eigentlich noch eine Immobilie?
Lieber Jens, die Immobilie, das ist ein weiter Begriff. Also wir müssen schon ein bisschen selektieren. Also wir leiden immens unter der Strukturschwäche. Es kommen keine Urlauber hierhin. Das hat zur Auswirkung, dass wir ca. 50% Arbeitslosenquote haben. Und ERTE, das ist das Pendant zur deutschen Arbeitslosenversicherung. Das hat schon signifikante Auswirkungen für diejenigen, die im Mietwohnungsbereich unterwegs sind, können teilweise ihre Miete nicht zahlen. Das hat wieder Auswirkungen auf die Immobilieneigentümer, die ihre Hypotheken nicht bezahlen können. Also in diesem Bereich, in dem Mietwohnbereich, haben wir signifikante Auswirkungen. Punkt. So, da ist auch Angebot auf dem Markt für diesen Wohnungsbereich. Dann haben wir wieder das Segment der Ferienimmobilie. Die Ferienimmobilie ist unabhängig von diesem Marktsegment, weil die Ferienimmobilie von Ausländern im Endeffekt bestückt wird. Und da stellen wir fest, dass bei höherwertigen Immobilien eine immense Nachfrage besteht. Wir haben da signifikante Wachstumsraten. Bei den Immobilien bis 1,5 Millionen Euro in diesem Bereich gibt es bestimmte Verwerfungen. Wir stellen fest, dass diese Leute, die diese Immobilien haben, wenn die in Deutschland in Schwierigkeiten kommen, dass sie diese Immobilien auf den Markt geben. Und in diesem höherwertigen Segment scheint mehr Substanz vorhanden zu sein, dass die Immobilien halten. Mhm. Aber hinzu kommt, dass wir die Frage ist, woher kommt diese Nachfrage? So, und wir stellen fest, dass über Corona so ein bestimmter Hebammeneffekt eingetreten ist. Soll heißen, wir haben neue Wertvorstellungen bei den Menschen erhalten. Die wollen mehr Lebensqualität haben, mehr emotionale Rendite. Die wollen für ihre Immobilie, will man hingehen und will einen Ort haben, wo man ohne Corona Lebensqualität leben kann. So, und das merken wir häufig. Also in diesem Segment ist Nachfrage da.
Genau, ich glaube, in dem Punkt muss man auch mal mit Vorurteilen ein bisschen aufräumen. Also ich, so diese Vorstellung, die man in Deutschland hat, hier ist alles zu und die Bettler sind auf der Straße und das ist ganz scheußlich auf der Insel. Ich bin ja hier Samstag angekommen, weil wir die ersten Termine hatten und das Gegenteil war der Fall. Ja, also ich bin in der Stadt untergebracht und die Restaurants haben ja wieder geöffnet, auch außen geöffnet. Und ich hatte so das Gefühl, auch die Mallorquiner haben das so ein bisschen zelebriert, ja, dass das Leben hier wieder zurück ist. Das war wirklich schön mit anzusehen, ja, wie sie da hübsch angezogen zum Lunch ausgegangen sind mit ihren Kindern. Und das war eine total positive Atmosphäre dazu, die Sonne. Also ich kann das gut nachvollziehen. Und was man ja auch sagen muss, ist, was wir erleben, ja, Christian und Willi, ist ja, dass wir eben auch noch viele, viele Wegzüge sehen in die gesamte Welt, ja, aber auch und insbesondere hier nach Mallorca, nach Spanien, ja, was vermutlich daran liegt, dass das eben noch eine gewisse Nähe natürlich hat nach Europa. Wenn der Flugverkehr hier wieder vernünftig funktioniert, ist man relativ schnell wieder in Deutschland. Und man muss auch sehen, auch das hat ja Corona bewirkt, die Welt ist ja kleiner geworden. Man sieht, dass man im Grunde auch ein Unternehmen oder ein Team und seine Arbeit insgesamt remote erledigen kann, jedenfalls zu einem gewissen Anteil. Es ist nicht mehr so zwingend erforderlich, eben jedenfalls permanent physisch vor Ort zu sein in Deutschland. Und ich glaube, das führt dazu, dass viele auch aus Mallorca heraus hier tätig werden, was auch ja, anderweitige Fragen aufwerfen kann. Ich will es mal so formulieren, Christian, und ich glaube, darüber wollen wir am Ende auch mal sprechen. Was heißt das eigentlich? Wegzugsbesteuerung, ja, Betriebsstätte, Ort der Geschäftsleitung. Was bedeutet das eigentlich in diesem Gesamtkontext? Remote-Arbeiten auf Mallorca.
Ja, Jens, unzweifelhaft, du hast recht. Ich glaube, wir müssen aber noch einen Aspekt, ich sag mal, als Soft-Skills mit dazu nehmen. Die Insel hat natürlich eine immens gute medizinische Versorgung. Sie hat extrem gute internationale Schulen. So, das sind ja positive Begleiterscheinungen, warum man dann eventuell auch den Wohnsitz hier hinzieht. Ja, so mal unabhängig vom schönen Wetter. Ne? Du kennst meinen Spruch. Als ich vor 22 Jahren weggezogen bin, habe ich mir gesagt, dass ich alt werde, kann ich nicht verhindern. Ich kann aber verhindern, dass das bei schlechtem Wetter passiert.
Absolut. Und weil das eben so eine fantastische Insel ist, frage ich mich dann immer, warum hier die Balearenregierung das nicht eigentlich als Asset nutzt und eigentlich dafür sorgt, dass viel mehr vielleicht vermögende Privatpersonen, Unternehmer remote hier vielleicht auf der Insel arbeiten. Und viele werden ja davon abgehalten, abgeschreckt, muss man sagen, durch das steuerliche Umfeld, was uns ja im Grunde sofort zu unserem Thema bringt. Was sind das eigentlich für Steuern, die uns hier in Spanien erwarten, auf Mallorca erwarten, rund um die Immobilie? Ja, aber alles, was damit einhergeht. Ja, und ich glaube, ein wesentliches Thema, und dann, Marc, vielleicht kannst du mal so einen, vielleicht einen Rundumschlag geben zum steuerlichen Umfeld, was es hier so gibt. Das ist natürlich die Vermögensteuer. Ja, das ist ja
das
etwas,
ist das was große Thema.
Ganz große Thema für Deutsche natürlich so ein rotes Tuch ist, ja, wo man sagen muss, mein Gefühl ist, dass je nachdem, wie wir, welche Regierung wir sehen Ende des Jahres, wird uns das in Deutschland auch erwarten. Ja, ich vermute eher, dass es eine einmalige Vermögensabgabe wird, aber denkbar ist auch, eine Vermögenssteuer, 1% des Vermögens. Aber wie gesagt, das hängt von dem Setup in Deutschland ab. Ich würde die Hälfte meines Vermögens verwetten, wenn wir Rot-Rot-Grün haben, dann bekommen wir das. Ich glaube aber auch, dass wir das kriegen, wenn wir das Schwarz und Grün haben, weil das muss man leider sagen, dass eben die CDU so weit eben dort nach links gerückt ist. Ja, das hört man ja auch, dass sie mehr Übereinstimmung eigentlich sich möglicherweise gegenwärtig mit den Grünen sehen als mit der FDP. Ja, so dass mein Gefühl wäre, auch da werden wir das bekommen. Ja, und also deswegen darf man sich darauf einstellen. Und Marc, du kannst uns mal einen Vorgeschmack darauf geben, was heißt das eigentlich, Vermögensteuer?
In Spanien hat es eigentlich auch so angefangen. Es war eine temporäre Maßnahme, es hat mit der Finanzkrise 2008 angefangen. Wurde dann eingeführt für einige Jahre und dann ist das dann immer wieder weiterhin in das nächste Jahr verlängert, in das nächste Jahr. Und jetzt am Ende schon im aktuellen Budgetgesetz sagt man, das ist jetzt, das bleibt jetzt so, das bleibt jetzt definitiv, es ist jetzt nicht mehr zeitlich beschränkt. Das heißt in Spanien, je Vermögenswerte über 700.000 Euro unterliegen dieser Steuer und man zahlt sozusagen jedes Jahr aus seinem Gehalt allein für das Halten von Vermögen, in diesem Fall für das Halten einer Immobilie.
Ja, kannst du was zu den Steuersätzen sagen? So ist das eher so im...
Die Steuersätze, die fangen bei 0,2% an, das ist ja noch relativ niedrig, steigen aber relativ schnell bis auf 3,5% jetzt im staatlichen Gesetz ab einem Vermögen über 10 Millionen. Auf den Balearen sind die Steuersätze etwas anders.
3,45 bei 10 Millionen 600.000, ja.
Das ist schon viel mehr, also das sind schon sehr hohe Sätze, viel höher als die Inflation, viel höher als die Zinsrate, die man auch bei der konservativsten Investition bekommt man 3,5% jetzt nicht.
Oder
sehr schwierig.
Ja, also ich glaube, da möchte ich gerne einschreiten. Um die 3,45 zu zahlen, musst du ja 7% erwirtschaften.
Ja, also ich sag mal, 50-prozentigen Steuersatz.
Genau, so, und da sind wir. Ne? Also wir sind im Ertragssteuerbereich, sind wir da. Ne? Also auf den Balearen sind wir bei 49%. Also das ist dann schon ein heftiger Schluck aus der Pulle für den spanischen Staat.
Genau, die Immobilie ist natürlich der primäre Anknüpfungspunkt erstmal, wenn es um Vermögensteuer geht. Ja, wie gesagt, man muss, glaube ich, wissen, wenn man dann ganz hier landet auf Mallorca, dann ist das Weltvermögen Gegenstand der Vermögensteuer und das kann natürlich schon wehtun. Da kann man auch was gegen tun, es gibt auch Ausnahmen, das ist jetzt nicht unser Thema, aber das muss man sicher im Kopf haben, wenn man hier auch auf der Insel unterwegs ist und glaubt, dass man hier nur in seinem Ferienheim ist. Einkommensteuerlich kann man auch schnell mal und vermögensteuerlich dann auch nach der Tiebreaker Rule im DBA mit Deutschland und Spanien hier dann auf der Insel landen. Ja. So, aber neben der Vermögenssteuer, die uns erwartet bei so einer Immobilie, gibt es noch weitere Dinge, Marc? Also wie ist das, wenn ich im Grunde was auf meine Kinder übertrage, Schenkungssteuer, was ist, wenn mir was passiert, Erbschaftssteuer, was ist eigentlich mit Einkommensteuer? Ist das so wie in Deutschland, dass ich meine privat genutzte Immobilie steuerfrei verkaufen kann oder ist das doch hier steuerpflichtig und wenn ja, zu welchen Steuersätzen?
Also zum Ersten, allein für das eigene Nutzen der Immobilie, wenn man nicht in Spanien ansässig ist, gibt es ein fiktives Einkommen aus dem Halten der Immobilie. Das ist ein relativ kleiner Prozentsatz auf den Katasterwert, aber bei höheren Werten, da kann sich das schon dazu steigern. Das ist sozusagen eine kleine zusätzliche Vermögensteuer. Diese Steuer auf das fiktive Einkommen von Eigennutzung, die kann man auch nirgendwo wo anrechnen. Das ist dann auch wieder ein Stückchen mehr Besteuerung, nur wegen dem reinen Halten der Immobilie.
Ist das viel? Also ich sag mal, wir haben so eine Immobilie von 5 Millionen hier. Was passiert dann? Ist es sozusagen, habe ich dann eine Steuer von 100.000, 200.000 Euro zu erwarten oder ist das weniger?
Nein, eher eine Steuer von 5 bis 10.000 vielleicht.
Also bei 5 Millionen wäre die Bemessungsgrundlage, wenn wir keinen Katasterwert haben, 2,5 Millionen. Von den 2,5 Millionen 1,1 und das mal 19%, wenn es ein EU-Resident ist. Mhm. So, also zwischen 4.000 und 5.000 Euro wäre das. Das ist dann pauschal weg, ja.
Und kann ich diesen Betrag der Steuer auch noch irgendwie so ein bisschen weiter reduzieren? Bei der Vermögensteuer kann ich ja Dinge zum Abzug bringen, also zum Beispiel Lasten oder wenn ich das fremdfinanziert habe, dieses Darlehen könnte ich ja dann geltend machen bei der Vermögensteuer. Ist das bei dieser Selbstnutzungssteuer auch oder sagt man da nein, das ist der Wert ohne Verbindlichkeit?
Nein, das ist der Wert, das ist ein objektiver Wert, ein Steuersatz auf den Katasterwert. Oder wenn kein Katasterwert vorliegt, auf die Hälfte des Anschaffungswertes.
Okay.
Ohne, egal ob Schulden und egal ob auch andere Steuern auf dasselbe Vermögen anfallen. Mhm. Wenn ich jetzt meine Immobilie gekauft habe und halte und ich sie irgendwann mal verkaufen will, dann gibt es die Immobilie zieht immer die Besteuerung in Spanien an. Das heißt, ich werde die Immobilie nicht los, eine spanische Immobilie werde ich nicht los, ohne in Spanien irgendwann Steuern zu zahlen. Wenn ich sie verkaufe, dann besteuert Spanien den Kapitalgewinn aus der Veräußerung. Das heißt, einfach gesagt, den Wertzuwachs während der Halteperiode. Für Nicht-Ansässige, EU-Ansässige, sind es 19% auf diesen Gewinn. Es gibt hier in Spanien keine Spekulationsfrist oder ähnliche. Das heißt, es ist egal, wann ich diese Immobilie verkaufe, egal ob nach 10, 20 oder mehr Jahren, dieser Gewinn wird immer besteuert. Mhm. Es gibt manche Ausnahme wirklich für sehr ältere Immobilien, die man vor den 90er Jahren gehalten hat, ist aber eher die Ausnahme und findet nur in Restfällen Anwendung.
Okay. Und wenn ich so eine Immobilie erwerbe, ich meine, in Deutschland haben wir die Grunderwerbsteuer, die ja auch mächtig zu Buche schlägt. Das habt ihr sicher hier auch. Und wenn ja, zu welchen Steuersätzen?
Auf den Balearen sind es bis 11% auf Werte über 1 Million. Die Grunderwerbsteuer zahlt der Käufer, aber natürlich, das sind immer weitere Kosten.
Okay. Das heißt, was muss man eigentlich so planen, Willi, wenn ich hier eine Immobilie kaufe? Was sind so die Kaufnebenkosten?
Also zwischen 10% und 11%. Die 11%, das ist ein gestaffelter Satz, der bei 8% anfängt. So, und also zwischen 10% und 11%. Günstiger sind hier die Notarkosten. Die sind signifikant niedriger als in Deutschland. Aber die Eintragungskosten im Eigentumsregister und die Grunderwerbsteuer und die Beratungskosten eben für eine saubere DD und eine Strukturaufsetzung. Also ich sag mal zwischen 10% bis 12%, je nach Kaufpreis.
Und interessant ist ja bei euch die Makler, das kommt ja, glaube ich, nicht für den Käufer on top, sondern den Makler typischerweise der Verkäufer zu tragen. Ist
genau,
das richtig?
Genau.
Sodass ich diese Courtage jetzt nicht zu tragen hätte.
Ja, doch, über den Kaufpreis zahlst du trotzdem.
Ja, so. Ja, sehr gut. Dann sind wir eigentlich schon da, wo man sich fragen muss, wie strukturiert man eigentlich richtig eine Immobilie? Ja, ich glaube, das hängt zum einen davon ab, was will ich damit machen. Gehen wir mal erstmal davon aus, dass wir über die privat genutzte Immobilie sprechen, also die Ferienimmobilie typischerweise. Ja, wir können auch gleich mal über Immobilienprojekte sprechen. Da gibt es auch spezielle steuerliche Regelungen und auch spezielle Strukturen. Aber starten wir erstmal damit. Die privat genutzte Immobilie, das, was wir hier ja gesehen haben, Willi, und da haben wir auch ein schönes Webinar zugemacht, ist ganz häufig über Kapitalgesellschaftsstrukturen hier gehalten worden. Ich glaube, das hat man gemacht, weil man glaubte, sich vor Vermögensteuer, Grunderwerbsteuer und solchen Dingen zu schützen. Es war aber, wie sich herausgestellt hat, dann doch ein ziemlicher Reinfall, weil dann eben aus deutscher Sicht das verdeckte Gewinnausschüttungen sind und das richtig teuer werden kann. Gut, das müssen wir an der Stelle nicht vertiefen. Ich glaube, was man sich einfach mitnehmen muss, die Kapitalgesellschaft als potenzielle Struktur ist tot. Also das macht keinen Sinn. Die GmbH, die SL macht für die privat genutzte Immobilie keinen Sinn. Und man muss dann sehen, wenn man das hat, dass man sich mit möglichst wenig Schäden aus so einer Struktur verabschiedet. Was ist dann die richtige Struktur, Willi? Was könnten Alternativen sein?
Ja, also wir müssen ja zwei Steuerarten betrachten. Das ist einmal Deutschland, das ist einmal Spanien. So. Und das Beste ist Privatnutzung, also als private Person die Immobilie erwerben und nicht über eine Kapitalgesellschaft. Und wir empfehlen nicht nur die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, als Privatperson zu erwerben, sondern über die Konstruktion einer vermögenshaltenden Kommanditgesellschaft. Ja. So, dann haben wir aus spanischer Sicht einen Schutz vor der Vermögenssteuer oder können den erreichen, den Schutz vor der Vermögenssteuer. Wir haben bei der Einkommensteuer eine freundliche Besteuerung. Und ich sag mal, auf deutscher Seite verlieren wir die Möglichkeit des steuerfreien Verkaufs nach bestimmten Fristen, Einhaltung bestimmter Fristen verlieren wir nicht.
Genau, wenn man das mit der KG macht, genau. Wenn man erstmal, ich sag mal, erstmal rein privat die Immobilie erwerben würde, ja, kann man natürlich auch mit den Freibeträgen bei euch spielen. Ich habe gelernt, 700.000 Euro pro Person. Ja, das heißt, je größer die Familie und je mehr Personen sich dann daran beteiligen, desto größer darf auch die Immobilie sein. Ja, aber nehmen wir mal die Standardfamilie, 4 Mitglieder, dann hätte ich mal die Möglichkeit, zumindest mal 2,8 Millionen ohne große Handstände von der Vermögensteuer zu entlasten. So, und das kann man natürlich dann tatsächlich über den privaten Erwerb machen. Und das sozusagen aus spanischer Sicht sind das, glaube ich, die Themen, dann Vermögensteuer, Freibeträge, Nutzen, Selbstnutzungssteuer. Auf deutscher Seite muss man sich natürlich dann die Frage stellen, wie bekomme ich eigentlich das Geld dann zu den Kindern, dass sie das erwerben, Darlehen, nutze ich Freibeträge aus, mache ich mit der Ehefrau eine Güterstandsschaukel, wie komme ich da hin? Und Willi, wir hatten darüber gesprochen, der private Erwerb mit so einer großen Gruppe von Familienmitgliedern, das hat zwangsläufig immer so ein bisschen jedenfalls das Risiko, ja, dass eben gerade mal die Eltern, wenn die das mit ihren Kindern machen, auch das Gefühl haben, vielleicht auch so ein bisschen am Ende aller Tage da die Kontrolle zu verlieren. Also stellen wir uns die Familie vor, 2 Eltern, 4 Kinder, am Ende überstimmen die Kinder die Eltern beim Umbau des Hauses. Das will ja niemand haben. Ja, niemand will sich da mit seinen Kindern auseinandersetzen. Und viele sagen auch, unsere Kinder haben schon viel bekommen. Warum will ich die jetzt sozusagen jedenfalls mal so unmittelbar an der Immobilie beteiligen? Weshalb wir überlegt haben, dann will die tatsächlich, was kann man da alternativ machen? Ja, und was ist der richtige Weg? Und was wir dann überlegt hatten, war tatsächlich dann die vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft. Also nicht mit einer Kapitalgesellschaft als komplementär, sondern mit natürlichen Personen als komplementär. Das könnten dann zum Beispiel die Eltern sein. Ja, es könnten beide sein oder einer. Und man kann eben den Komplementären, steht ja immer die Möglichkeit zu, die Geschäfte dieser Gesellschaft zu führen. Die sind dann relativ frei darin. Den Komplementären kann man ein Mehrstimmrecht einräumen im Gesellschaftsvertrag. Und die KG hat dann eben nicht nur steuerliche Vorteile. Ich weiß nicht, wie Marc die KG jetzt aus spanisch-steuerlicher Sicht gesehen wird für die Immobilie?
Relevant für uns ist, dass die deutsche KG eine eigene Rechtspersönlichkeit hat. Das heißt, die deutschen Beteiligten, die halten allein Anteile an einer deutschen KG und diese hält wiederum die spanische Immobilie. Aber es ist nicht so, dass die natürlichen Personen direkt rechtlich eine Immobilie halten. Solange das so ist, solange die deutsche Gesellschaft eigene Rechtspersönlichkeit hat, die KG als Eigentümerin im spanischen Grundbuch auch entsprechend eingeschrieben ist, dann sehen wir es so. Allein wir sehen hier es so, dass und dadurch entsteht, sollte eigentlich kein Anknüpfungspunkt mit Spanien entstehen, denn wir sprechen hier über in Deutschland Ansässige, die Anteile an einer deutschen Gesellschaft haben. Da hätte Spanien kein Besteuerungsrecht.
Genau, aber ich sag mal, wenn wir die 4 Mitglieder der Familie haben, dann haben wir 2,8 Millionen frei, haben wir gelernt. Aber mal angenommen, die Immobilie ist doch größer, 5 Millionen, sodass wir dann doch noch 2,2 Millionen in der Vermögensteuer hätten. Wie werden wir eigentlich auch die noch in Anführungszeichen los? Was kann man da tun, um die Last auch noch zu reduzieren? Marc, Willi?
Wir könnten zum Beispiel durch ein Darlehen könnten wir die Schuld etwas reduzieren. Wenn die Immobilie fremdfinanziert wird, dann Spanien wird hier nur das Nettovermögen besteuern. Wenn die Immobilie fremdfinanziert wird, dann unterliegt der Vermögensteuer nur das Nettovermögen, also Wert der Immobilie, Anschaffungskosten minus die Finanzierung. Dazu kommen wir auf relativ niedrige Bemessungsgrundlagen kommen. Einzige Problem dieser Struktur ist, es dauert nicht ewig. Man muss die Schulden, man muss das Darlehen zurückzahlen, ein Bankdarlehen ohnehin. Auch wenn man ein Darlehen von einer eigenen Gesellschaft bekommt, dann wird es in Spanien nur akzeptiert, solange es eine effektive Tilgung gibt. Das heißt, für einige Jahre gilt das, aber mit der Zeit wächst man sowieso wieder in die spanische Vermögensteuer hinein, denn man hat am Ende ja die Immobilie gezahlt.
Ja, ich kenne das auch so aus Frankreich. Die Franzosen unterstellen dann auch 1/20 Tilgung jedes Jahr, egal was man vereinbart hat. Also die sind da, glaube ich, sehr streng. Und was mich noch interessiert würde in dem Zusammenhang, wenn man sagt, man finanziert das über ein Darlehen, das Einfachste wäre ja, die KG nimmt jetzt ein Darlehen zum Beispiel bei einer Bank auf. Gibt es dann irgendwelche Anforderungen an dieses Darlehen? Also muss man zum einen sicherstellen, dass es vielleicht besonders langfristig ist, weil eine Refinanzierung nicht möglich ist, oder muss man da vielleicht auch dann reinschreiben, dass es ein Immobiliendarlehen ist, damit es anerkannt wird, oder sind die Behörden hier eher ein bisschen entspannter? Ich frage das deshalb, weil ich kenne das aus Frankreich, dass dort tatsächlich zum Kaufzeitpunkt die Fremdfinanzierung vorliegen muss. Und wenn die später erst erfolgt, wird die nicht anerkannt von den Franzosen. Und vor allem auch eine spätere Umfinanzierung. Also ich sage mal, ich habe ein Darlehen 5 Jahre und dann nehme ich neues auf, um das rezufinanzieren. Das erkennen die Franzosen auch nicht an. Ist da Spanien eher doch ein bisschen entspannter an der Stelle und offener? Wie ist das?
Ist etwas offener. Wir müssen hier rechtfertigen können, dass dieses Geld, das wir als Darlehen bekommen haben, tatsächlich in die Immobilie investiert wurde oder dass damit Schulden auf die bezüglich der Immobilie zurückgezahlt wurden. Ich denke, da besteht schon eine Möglichkeit bei Refinanzierungen. Wir müssen den Zahlungsströmen nachgehen und wirklich nachweisen, dass dieses Geld nach Spanien in das spanische Asset geflossen ist.
Okay. Das ist bei Betriebsprüfungen an sich der einzige Punkt, der immer überprüft wird, wenn es im direkten Eigentum ist, dass also diese Verwendungsfolge, ja, also von dem Darlehen in Deutschland oder dem Darlehensgeber zum Erwerb, das muss nachgewiesen werden. So beim direkten Erwerb.
Ja. Genau, aber das ist ja, ich sag mal, wenn man das finanziert, das Projekt, das ist ja nicht unbedingt zwingend, dass die Banken der KG gerne das Darlehen geben, sondern vielleicht möchten sie auch lieber gerne dem Komplementär das Darlehen geben. Den kennt man schon aus längeren Beziehungen. Ja, wie ist das dann? Also wenn, ich sag mal, einer der Gesellschafter oder mehrere das Darlehen aufnehmen, können die dann das über Gesellschafterdarlehen, zum Beispiel auf den Gesellschafterdarlehenskonten, einfach so weitergeben oder ist das eher ein Problem?
Sie könnten es so machen. Das Problem ist dann, Nicht das Problem. Der Beweis, die Geldzuschüsse muss man dann beweisen können. Also es ist immer leichter, wenn man einen Vertrag hat und man hat gleich zu dem Vertrag als Anhang die Bankverbindung und die Geldüberweisung.
Okay.
Ja. Wobei, Marc, eine kurze Frage von meiner Seite. Wenn man jetzt mal unterstellt, dass diese KG das einzige Vermögen, was in der KG drin ist, das wäre jetzt die Immobilie. Ja, dann würde man ja sagen, diese KG muss jetzt zumindest handelsrechtlich mal einen Abschluss machen. Und wenn der einzige Vermögenswert eben über Immobilie besteht, dann müsste doch eigentlich dieser Beweis des Verhandlungszusammenhangs zwischen Finanzierung und der Immobilie doch relativ leicht zu dokumentieren sein, wenn ich sage, der Gesellschafter gibt eben aus seinem Privatvermögen, wo auch immer her die Liquidität kommt, in die KG hinein. Die KG bilanziert das eben als Fremdkapital und mindert dadurch das Eigenkapital, also das Reinvermögen in der KG, dann müsste doch da eigentlich denn der dokumentarische Beleg auch sein, dass wir da eben die Veranlassung haben, oder?
Ja, eigentlich schon. Aber wie immer, desto mehr Unterlagen, Dokumentation und desto mehr Material, desto mehr Papier, desto besser, wenn es irgendwann mal geprüft werden soll.
Also bei den Betriebsprüfungen haben wir einfach, gerade bei der Vermögenssteuer, da ist im Augenblick sehr viel Bewegung bei den Betriebsprüfungen, wird das überprüft. Bei der KG ist es so, wenn wir die Handelsbilanz haben, so das reicht. Ja, bisher. Also wir haben bisher bei Betriebsprüfungen noch nicht gehabt, dass die dann hingegangen sind und woher kommt das Geld? Weil diese Finanzierung wird ja hauptsächlich oder sehr häufig gemacht, dass die in Deutschland eine Holding haben als GmbH, wo die Kohle dann drin ist. Die wollen die Ausschüttungsbelastung in Deutschland nicht hervorheben, sondern überweisen dann als Darlehen dann von der Holding in die KG. Also das ist der klassische Weg. Wir brauchen dann einen Darlehensvertrag, klar. So, aber das ist bisher bei unserer Praxis, hat das zu keinerlei Problemen geführt.
Könnt ihr noch was sagen zu den aktuellen Entwicklungen rund um so Personen, Kapitalgesellschaften und Vermögenssteuer? Also das ist ja die Frage, wenn man eben so ein Rechtssubjekt hat, so eine KG, wie ist das dann eigentlich mit der Vermögenssteuer? Ja, ist diese KG vermögenssteuerpflichtig? Sind die natürlichen Personen vermögenssteuerpflichtig? Habe ich vielleicht gar keine Steuerpflicht, weil ich hier sozusagen ein Unternehmen habe, eine andere Rechtspersönlichkeit? Da habe ich gehört, dass es auch aktuelle Entscheidungen dazu gibt. Vielleicht kannst du dazu was sagen, Marc.
Richtig. Die Auffassung der Finanzverwaltung ist allgemein bei Immobilien, die durch ausländische Gesellschaften gehalten werden, dass die Finanzverwaltung der Meinung, dass dies der spanischen Vermögensteuer unterliegt, weil die sehen diese ausländischen Beteiligungen als spanisches Vermögen, weil darunter eine spanische Immobilie liegt. Das beruht auf einer Interpretation der jetzt angewendeten DBAs. hier, da gibt es mehrere Auseinandersetzungen mit der Finanzverwaltung und es gibt schon einige Entscheidungen zum einen Teil von regionalen Finanzgerichten in Andalusien. Das sind Gerichte innerhalb der Finanzverwaltung selbst, aber die gehören nicht zu den Behörden als solchen. Und es gibt auch eine sehr neue Entscheidung vom höheren Gerichtshof der Balearen, die Auffassung der Gerichte ist dann beruht dann strikt auf das Gesetz und auf die zivilrechtliche Norm, denn diese sagt, wenn ein Nichteinsässiger, ein Ausländer Anteile an einer ausländischen Gesellschaft hat, dann besitzt er allein im Eigentum Anteile, Gesellschaftsanteile. Er hat dann zivilrechtlich kein Recht auf diese Immobilie. Und weil er ja nur Anteile besitzt, sind diese Anteile an ausländische Gesellschaften kein spanisches Vermögen sind, es ist ausländisches Vermögen, kann dies auch nicht der Vermögensteuer unterliegen. Mhm. Es ist aber immer noch ein streitiges Thema, denn wir haben diese Entscheidungen, aber die Behörden haben in ihren verbindlichen Auskünften noch nicht ihre alte Meinung gewechselt.
Das ist interessant. Also im Grunde...
Marc,
ja, Christian.
Jetzt finde ich ganz kurz einhaken, genau. Marc, aber das was du gerade eben gesagt hast, das beruht aber sagen wir, von der Struktur auf einer Sachverhaltskonstellation, wo diese ausländische Gesellschaft jetzt nur oder überwiegend diese spanische Immobilie hält. Ne? Das heißt, um den Streit aus dem Weg zu gehen, könnte man sich ja auch überlegen zu sagen, dann packe ich in diese Gesellschaft eben noch anderes Vermögen, und zwar Vermögen, was jetzt nicht in Spanien liegt. Und dann wäre das jedenfalls mal keine Gesellschaft, die überwiegend über spanisches Vermögen verfügt, oder?
Richtig. In diesem Fall könnte die Diskussion gar nicht zustande kommen, denn das Ganze beruht am Ende auf eine sogenannte Immobiliengesellschaftsklausel in den Doppelbesteuerungsabkommen, die sagt, wenn jemand eine Gesellschaft besitzt, dessen Vermögen zu mehr als 50% aus Immobilien im anderen Staat, dass das hauptsächliche Vermögen Immobilien im anderen Staat ist, dann können die Anteile an dieser Gesellschaft besteuert genau. werden. Das Problem ist, das spanische Vermögenssteuergesetz sieht solch eine Besteuerung gar nicht vor. Die Interpretation der Finanzverwaltung ist, wir interpretieren das DBA wie einen einzigen Tatbestand. Und wenn diese Gesellschaft diese Definition erfüllt, mehr als 50% Immobilien, dann unterliegt sie automatisch der Vermögensteuer, auch wenn das Vermögensteuergesetz dies nicht vorsieht. Wenn man schon davor nicht einmal die Definition des DBAs erfüllt, weil die Gesellschaft auch andere Vermögenswerte hat, dann kommen wir gar nicht auf diese Diskussion.
Genau. Ja. Das ist deshalb ganz interessant, weil man könnte sich ja überlegen, gut, wenn ich jetzt eben auch eine Tilgung des Darlehens in der KG brauche, ja, nur dann wird das eben anerkannt aus spanischer Sicht und natürlich aus deutscher Sicht auch, weil ein Gesellschafterdarlehen oder ein Darlehen von einer Gesellschaft, das KG-Gesellschaft, das würde ja auch irgendwie voraussetzen, um steuerlich anerkannt zu sein, dass man eben zumindest in gewissem Umfang eben dort auch eine Tilgung vorsieht. Dann ist ja die Frage so, woher kommt denn eigentlich die Tilgungsleistung? Und dann könnte man sich ja schon überlegen, ob man nicht Vermögen in diese KG hineingibt, um eben diese Tilgungsleistung zu verdienen. Und hätte da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, einerseits die Tilgung zu verdienen und andererseits, wie eben auch das Thema spanische Vermögensteuer eigentlich zu erledigen.
Ja, das ist eine doppelte Absicherung. Ne? Ich fliege da immer zu sein, ich habe nicht nur Hosenträger, sondern auch noch einen Hosengürtel an.
Mhm. Wie ist das eigentlich, Marc, wenn ich ich starte das mal jetzt nicht überwiegend mit anderem Vermögen aus, sondern ich bin im DBA und so weiter. Was habe ich da noch so zu erwarten, wenn ich zum Beispiel jetzt, sind die vier Personen beteiligt, einem davon passiert etwas oder der schenkt etwas und die Anteile gehen dann auf die Kinder, Ehefrau über. Was passiert dann eigentlich? Gibt es dann einkommensteuerliche Themen? Gibt es dann Schenkungs-, erbschaftssteuerliche Themen?
Wenn die Anteile geschenkt werden in der Erbschaftssteuer und in der Schenkungssteuer, gelten dieselben Anknüpfungspunkte wie in der Vermögensteuer. Das heißt, wenn hier einfach Anteile an einer nicht-ansässigen Anteile an einer ausländischen Gesellschaft übertragen werden, sei es durch Schenkung, sei es von Todeswegen, sollte keine spanische Steuer anfallen, weil wir haben hier keinen Anknüpfungspunkt mit Spanien, auch unabhängig vom DBA.
Mhm. Und ja, aber wenn?
Wenn nach der Interpretation der Finanzverwaltung, die sozusagen durch diese Strukturen durchguckt, dann würde spanische Schenkungssteuer oder Erbschaftssteuer anfallen auf die Übertragung dieser Anteile. Mhm. In Spanien, auf den Balearen, ist die Erbschaftssteuer zwischen nahen Verwandten, also Ehegatten, direkte Vorfahren und Abkömmlinge, da steigt die Steuer bis auf 20%. Im Rest des Staates hängt von der Region ab, da sprechen wir manchmal. Da stehen wir normalerweise in Werten von 34%. Mhm. Aber anders als in der Vermögensteuer steigen wir hier sehr schnell auf die 34%. Also bei 1 Million ist man praktisch schon in den höheren Werten.
Und wie ist das mit der Einkommensteuer anlässlich so eines Erbgangs? Ist das auch einkommensteuerlich bei euch ein Event oder ist das wie bei uns in Deutschland, dass man sagt, also Einkommensteuer, wenn da jemand die Augen zumacht, weshalb eigentlich, ist ja kein Verkauf?
Richtig, also in der Erbschaftssteuer, wenn das Ganze durch Erbschaft übertragen wird, dann fällt keine Einkommensteuer in Spanien an. Also wir sagen immer, Sterben ist in Spanien umsonst, zumindest für den Toten. Wenn man schenkt, im Fall einer Schenkung, angenommen ist, wir haben einen Anknüpfungspunkt mit Spanien und wir besteuern diese Übertragung, da würde in Spanien beim Schenker ein Kapitalgewinn entstehen auf die stillen Reserven der Gesellschaft, auf die stillen Reserven der Anteile. Mhm. Und diese würde man in Spanien mit 19% besteuern. Mhm. Und zusätzlich würde man beim Beschenkten Schenkungssteuer zahlen.
Das ist aber gemein. Und was ist, wenn ich ein Jahr später die Augen zumache? Im Grunde gibt es dann so eine Art, dann kann ich noch nachträglich sagen, also naja, das war so eine Art vorweggenommene Schenkung auf meinen Erbgang. Aber gibt es dann sowas, dass ich das rückabwickeln kann oder so?
Es gibt zivilrechtlich kann man es manchmal so strukturieren, dass man bestimmte Schenkungen als Vorschenkungen aus Vorschenkungen im Zusammenhang mit der Erbschaft betrachtet.
Und das heißt dann?
Das heißt, es gibt keine Einkommensteuer und das Ganze wird wie in der Erbschaftssteuer besteuert.
Okay, aber dann wäre man ja dumm, wenn man so schenkt, sondern dann wäre es schon gut, dass im Grunde mit Blick auf seinen...
Richtig.
Ja, man muss vorsichtig sein. Also bitte da Vorsicht, die Schenkungssteuer ist 7%. Also wir haben in Spanien Erbschaftssteuer und Schenkungssteuergesetz, anders als in Deutschland. Mhm. So. Also die Schenkung wird hier auf den Balearen mit 7% besteuert.
Flat.
Und ist halt flat. Und das ist also günstiger als die Erbschaftssteuer. So, und bitte aufpassen. Es wird von vielen Beratern einfach nur diese 7% in den Ring geworfen und nicht die Besteuerung der stillen Reserven des Schenkenden. Also bitte vorsichtig. Aber wenn ich jetzt rein Geld schenke, dann ist es ja ein Vorteil, wenn ich mit 7%, bevor Klar. ich, ich sag mal, bevor der Erbfall dann eintritt, verschenke. Ne? Mhm. Mhm. Denn da wäre ich dann, ich sag mal, wenn ich jetzt bei den Balearen bleibe, unter Umständen, da bin ich ab 3 Millionen, bin ich bei 20% flat.
Okay. Mhm. So, dass ich die noch im Blick haben muss.
Ja. Ja. Mhm.
Genau, also diese, wir sehen sozusagen, die KG kann tatsächlich dann gewisse Vorteile haben, insbesondere bei der Vermögensteuer. Ich glaube, es gibt auch eine gewisse Flexibilität, natürlich dann auch im Rahmen der Nachfolge. Ja, ich glaube, man muss auch dieses Modell KG einfach größer denken. Ja, wir hatten das ja auch schon besprochen, so eine KG, die kann ja auch dazu dienen, im Grunde das gesamte Familienvermögen einfach zu bündeln, ja auch unter dem Gesichtspunkt der Asset Protection. Ja, war so Gesellschafter, ja, die in deren Vermögen vollstreckt wird, wenn man den Gesellschaftsvertrag richtig strickt, dann scheiden die dort aus der Gesellschaft aus, sodass man erstmal im ersten Schritt den Gläubigern auch den Zugriff auf das Vermögen entzieht. Die haben dann möglicherweise Zugriff auf einen Abfindungsanspruch, aber den kann man ja auch entsprechend reduzieren, ja, sodass man im Grunde schon auch einen wesentlichen Teil des Vermögens durch solche Gestaltungen eben vor dem Zugriff von Gläubigern schützen kann.
Was ein wichtiger weiterer Aspekt ist, lieber Jens, was du ja erfolgreich gelebt hast, die Beteiligung minderjähriger Kinder. Das ist ja auch ein langfristiges Asset, was wiederum für die Erbschaftssteuer aus deutscher Sicht sicherlich nicht nachteilig ist.
Absolut. Das ist deutlich schwieriger, im Grunde Kinder direkt an so einer Immobilie zu beteiligen. Ja, in Deutschland darf man das ja nur, wenn das Geschäft rechtlich vorteilhaft ist. Da kann man durchaus Zweifel haben, ob so eine Immobilie allein rechtlich vorteilhaft ist. Ja, da sind Kosten mit verbunden, da ist Aufwand mit verbunden, da sind Risiken mit verbunden. Ja, was ist, wenn der Blitz da einschlägt? Was ist, wenn das mit durch eure Hausbesetzer da besetzt wird? So, das, da wird man, wenn das überhaupt geht, nur mit Ergänzungspflegern dort die Übertragung auf Minderjährige hinbekommen. Das ist aufwendig. Das kriegt man wohl auch hin, aber ist aufwendig. Wenn man das in der KG hat und richtig strukturiert, ja, und im Grunde in dem Moment, wo man die Anteile schenkt, nur Cash in der Gesellschaft hat und die Gesellschaft auch so ausgestaltet, auch vom Gesellschaftsvertrag her, dass sie nur eigenes Vermögen verwalten darf und keiner gewerblichen Tätigkeit nachgeht und auch nachgehen darf, dann bestehen sehr, sehr gute Chancen. Ja, und wenn man es richtig macht, bekommt man es auch hin, dass das Register die Kinder direkt im Grunde dort als Kommanditisten einträgt. Aus meiner Sicht auch richtig, weil der Kommanditist am Ende aller Tage ja gar keine Risiken hat. Man muss den Schenkungsvorgang dann richtig strukturieren. Wie gesagt, man kann die Schenkung auch unter freien Widerruf stellen. Ja, ob man das jetzt zwingend macht, man kann auch einfache Widerrufsgründe einfügen. Aber das hat eben auch den Vorteil, viele machen sich ja darüber Gedanken und sagen, was ist eigentlich, wenn ich später mal das Geld brauche, wenn ich die Immobilie zu Geld mache und dann bin ich irgendwie in Armut verfallen, jetzt brauche ich dann die 2 Millionen, um da meinen Lebensabend zu bestreiten, bekomme ich dann meine Kinder da jemals raus? Ja, das kann man so gestalten. Entweder mit freiem Widerruf oder mit entsprechenden Widerrufsgründen, die das dann eben festlegen, unter welchen Umständen ich so eine Schenkung widerrufen kann. Bestimmte Widerrufsgründe muss man ja einbauen, ja, Vorversterben und so weiter. Also das kann man ja entsprechend regeln. Aber ich gebe dir recht, Willi, auch da ist die KG deutlich besser, ja, weil man eben relativ flexibel da die Kinder beteiligen kann. Und wenn man weiteres Vermögen dort in die Gesellschaft auch noch bringt, das auch im Grunde Erträge erwirtschaftet, dann führt das ja auch dazu, dass man diese Erträge sozusagen direkt auch bei den Kindern dann hat, also auch in der nächsten Generation. Ja. Und das ist ganz interessant, weil man trotzdem sozusagen über allem, sozusagen bei der Schenkung dieser Anteile, schwebt sozusagen dieser generelle Widerruf, ja. Was sehr gut ist, also sehr flexibel.
An diesem Punkt vielleicht noch einen praktischen Hinweis. Das Modell der Kommanditgesellschaft, so wie das in Deutschland ist, kennt man in Spanien nicht. Die KG ist eben nach deutschem Recht Personengesellschaft, so, aber nach spanischem Recht Kraftgesetz Kapitalgesellschaft. So, und jetzt hat die Kommanditaria, also die spanische Kommanditgesellschaft, die Eigenschaft, dass man, obwohl man Kapitalgesellschaft ist, persönlich haftet. Das hat natürlich zum Grund, dass keiner in Spanien diese Gesellschaftsform nutzt, klar, sondern die gehen alle in die SL. Wenn man jetzt also hingeht als Deutscher und versucht, mit einem spanischen Büro die Kommanditgesellschaft zu besprechen, besteht nicht unbedingt die Fähigkeit, mit dem Instrument KG umzugehen. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Bitte das berücksichtigen und ein bisschen Verständnis für die spanischen Kollegen haben, dass die mit diesem Gebilde KG nicht umgehen können. Und Jens, ich möchte auch von der praktischen Seite her noch einen ganz wichtigen Punkt erwähnen. Das ist, ihr Deutschen, ihr könnt damit wunderbar umgehen. Ihr habt den Veranlagungsbezirk. Ihr gebt eure Steuererklärungen ab und dann kommen irgendwann der Steuerbescheid. Und wenn es dann Diskussionen gibt, wird das mit der Veranlagungsstelle diskutiert. So, und damit dieser Kommunikationsprozess, das ist bei euch gang und gäbe. Und das Finanzamt teilt euch ja auch mit, ihr müsst das und das abgeben. Liebe Leute, das gibt es in Spanien nicht. Ja, in Spanien gibt es die Selbstliquidation, Autoliquidation. Das heißt, jeder muss für sich selber entscheiden, welche Steuererklärungen abzugeben hat, welche Steuerhöhe, die muss er selber errechnen und abgeben. Es gibt auch nicht das Instrument der Fristverlängerung oder der Aussetzung der Vollziehung bei Rechtsstreitigkeiten. Bitte, das muss man bei dem gesamten Verfahren ein bisschen mit berücksichtigen, wenn man hier solche Strukturen aufsetzt.
Das muss ich auch aus eigener Erfahrung sagen, Willi. Also wenn man geglaubt, dass Deutschland ein bürokratisches Land ist, dann hat man Spanien noch nicht erlebt und Frankreich schon mal gar nicht. Aber das ist so sagenhaft, ja, allein um hier eine Steuernummer zu bekommen, wo man sagen würde, herzlich willkommen, ich möchte gerne Steuern bezahlen, gebt mir eine Steuernummer. Das ist ein Riesenakt, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für ein Aufwand ist, hier diese sogenannte NIE-Nummer zu bekommen. Ja, ich werde das nie vergessen. Und gerade in Zeiten von Corona, wo man vielleicht nicht fliegen kann, die Botschaften zu haben und auch keine Nummern vergeben. Ja, wie, an wen kann ich eigentlich meine Grunderwerbsteuer bezahlen ohne NIE-Nummer? Ja, und das
kannst du nicht.
Ja, und das muss ich sagen, das ist maximal abwegig. Ja, gibt viele Dinge, die hier sehr gut laufen und auch besser. Aber das muss ich sagen, so in Sachen Bürokratie, das ist schon, war für mich auch eine Lehre.
Ja, es ist, man muss sich aber, wenn man hier investiert, muss man das mit einpreisen. Das gehört zum Gesamtpaket. Punkt. So, und alles andere, glaube ich, ist auch eine schlechte Beratung bei allen Möglichkeiten, die der Gesetzgeber uns gibt. Bitte, das gehört mit dazu.
Absolut. Ich meine, das ist, glaube ich, so das Spektrum, um die, so haben wir, glaube ich, ganz gut abgegrast, das Thema so um die privat genutzte Immobilie. Ich glaube, da können wir noch eine Stunde drüber sprechen.
Bestimmt.
Was es natürlich auch gibt, das sind hier Immobilienprojekte auf der Insel, ja, auch relativ große Projekte, wo man auch mit investieren kann. Und ich weiß nicht, Christian, willst du da mal was zu sagen? Gibt es ja auch spezielle steuerliche Regelungen hier in Spanien, auch zu Betriebsstättenstrukturen, wie das genau aussieht?
Genau, also das passt eigentlich auch ganz gut vom Übergang, Jens. Sie haben ja jetzt schon besprochen, so die KG, die deutsche KG ist vielleicht als Vehikel, ja, für den Erwerb von einer privat genutzten Immobilie ganz attraktiv, ja, weil sie auch gesellschaftlich die einfach ziemlich flexibel ist. Das gilt aber möglicherweise auch für die Immobilienprojektentwicklung, wo man eben sagen muss, abhängig von der Größe natürlich und auch von der Art der Tätigkeit, ist das einfach schon aus deutscher Sicht irgendwas Gewerbliches. Ja? Sodass man sich überlegen muss, also wenn ich im Ausland der gewerblichen Tätigkeit nachgehe, ja, hat man vielleicht schon im Studium mal erlebt, ja, betriebswirtschaftliche Steuerlehre, was ist denn wohl die steueroptimale Gestaltung? Möglicherweise nicht unbedingt die Kapitalgesellschaft, ja, weil ich dann eben auf zwei Ebenen besteuere, sondern möglicherweise eben gleichermaßen die Personengesellschaft, weil diese Personengesellschaft, zum Beispiel in Deutschland, ja, die hätte schon Kraft ihrer Tätigkeit in Spanien eine Betriebsstätte. Und diese Gewinne aus der Immobilienprojektentwicklung, die sollten dann weitestgehend natürlich auch in Spanien zu besteuern sein, weil Spanien eben der Ort ist, wo dieses Immobilienentwicklungsprojekt natürlich initiiert, abgewickelt, realisiert wird. Und daher kann eben so eine deutsche GmbH-Struktur auch für Immobilienprojektentwicklung auf der Insel steuerlich durchaus attraktiv sein. Weiß nicht, wie sind da eure Erfahrungen? Wie setzt ihr Immobilienprojektentwicklungen auf von der Struktur?
Ja, also wir nutzen dieses sogenannte Betriebsstättenmodell. Das nutzen wir, weil es letztendlich, ich lasse den Progressionsvorbehalt mal draußen, letztendlich bei dem Kommanditisten zu einer finalen Besteuerung von 25% komme. Weil das der spanische Körperschaftssteuersatz ist. Und 25% finale Besteuerung auf eine gewerbliche Investition ist im internationalen Vergleich schon, ich sag mal, höchst attraktiv. Sind zwar keine mittelalterlichen Dinge mit 10%, so, aber 25% ist attraktiv. Jetzt muss man sehen, das ist die spanische Sicht der Dinge, weil wir, wenn wir die deutsche KG, die gewerblich geprägte, haben, wir machen in Spanien die Betriebsstätte, die behandelt wird steuerlich wie eine Kapitalgesellschaft, ist aber die deutsche KG. So, und in Spanien läuft das in der Regel gut durch. Wir haben in Deutschland das Problem, und da spiele ich den Ball wieder gerne zurück an dich, Christian, diese fürchterlichen Begriffe Betriebsstätten, Gewinnaufteilungsverordnung und so was alles, das muss natürlich alles, ich sag mal, erfüllt sein, weil der deutsche Finanzbeamte sieht da unter Umständen eine Million Gewinn, 250.000 Euro Steuer in Spanien und 750.000 fließen an den Kommanditisten ohne weitere Besteuerung. Also da guckt der deutsche Finanzbeamte schon mal nach. Also der Aufwand, den wir hier betreiben, um das in beiden Ländern betriebsprüfungssicher abzubilden zu müssen oder zu können, ist also nicht ganz gering.
Ja, so ist das. Ja, also diese Struktur, Betriebsstättenmodell, das klingt immer so schön einfach. Ja, man gründet in Spanien eine Betriebsstätte. Ich meine, das ist ja auch, Willi, korrigiere mich, aber in Spanien auch ein formeller Akt. Also ich kann da notariell auch eine Betriebsstätte gründen, ja, und dann habe ich eben aus spanischer Sicht auch eine ertragsteuerliche Betriebsstätte und damit zumindest meine Besteuerung in Spanien auch gesichert, wie eine Kapitalgesellschaft, also mit 25% auf den, sagen wir, Projektgewinn. Und dann ist nur die Frage, läuft denn diese steuerliche Transparenz durch bis zum deutschen Gesellschafter, bis zum Projektentwickler? Und da sagst du völlig zu Recht, ja, das ist am Ende schon wieder ein deutsches Thema, weil man natürlich sicherstellen muss, ist denn dieser Projektgewinn auch zu 100% durch diese spanische Betriebsstätte realisiert? Und ob das so ist, da kommt das einfach am Ende des Tages auf den Einzelsachverhalt an, ob denn auch diese Tätigkeit dann ausschließlich in Spanien durch das entsprechende Personal und so weiter umgesetzt und realisiert wurde. Weil der eine oder andere wird das kennen. Ja, wir müssen eben den Betriebsstättengewinn im Ausland vom Gewinn des deutschen Stammhauses abgrenzen. Und da ist eben die Frage, wie viel passiert eigentlich an Funktionen, Risiken, Tätigkeiten im Ausland? Ja, und umso mehr eben im Ausland passiert, desto größer ist eben über den, sagen wir mal, ganz salopp gesagt, der ausländische Betriebsstättengewinn und umso geringer ist die deutsche Steuerbemessungsgrundlage. Aber das muss man eben auch richtig dokumentieren, ja, und sich im Vorfeld auch bei so einer Projektentwicklung über den entsprechenden Projektplan Gedanken machen, wer eigentlich in dieser Struktur und in diesem Projekt welche Aufgaben, Funktionen, Risiken übernimmt. Weil nur mit einer sauberen Dokumentation kommt man eben auch zu der durchaus attraktiven finalen Steuerbelastung von 25%. Wenn die Dokumentation nicht stimmt, ist das Risiko relativ hoch, dass man sagt, in Spanien werden 100% mit 25% besteuert, in Deutschland möglicherweise 50% mit 50%, aber auch nur die Hälfte der spanischen Steuer angerechnet. Und das kann dann schon wieder von der Gesamtsteuerbelastung relativ unattraktiv werden, ja, wenn da eben die Dokumentation zu Beginn nicht passt.
Ja. Aber wenn es funktioniert, ist es ja sehr, sehr, sehr ansprechend, das Modell, muss man sagen. Ja, also bei 25%, wenn die durchlaufen, ist das sehr gut. Ja,
ja, und genau. Und die KG ist ja deshalb auch wieder für solche Projekte deshalb interessant, ja, weil der eine oder andere wird das ja kennen. Wir können ja über die Gesellschafter und die verschiedenen Kapitalkonten auch so ein bisschen steuern, wer dieses Projekt eigentlich finanziert, ja, und auf welche Weise. Sodass ich natürlich eben über das gesellschaftsrechtliche Konstrukt der KG auch so ein bisschen steuern kann, wer eigentlich wie an diesem Projektgewinn beteiligt werden kann und nicht klassischerweise über reine Darlehen, ja, sondern einfach auch über Gesellschafterbeiträge, Kapitalkonten, Verteilung des Gewinns. Also da kann man einfach auch ein bisschen spielen, ja, um eben Gewinn asymmetrisch zu verteilen und nicht eben so kompliziert wie eben in der Kapitalgesellschaftsstruktur.
Ja, und hinzu kommt natürlich, wenn ich jetzt mal auf das Bauträgergeschäft komme, dadurch, dass ich die GmbH als komplementär zwischenschalte, habe ich natürlich auch die Haftungsabschirmung. Ja, so, und das ist natürlich bei solchen Bauträgerprojekten sehr gut. Das ist mit ein wesentlicher Punkt. Wenn ich das im Vergleich zu einer normalen GmbH oder SL setze. So, ja, also das passt alles und dieses Modell wird auch sehr häufig genutzt, weil ich ja über die Kommanditisten auch andere Leute mit einbinden kann. Ja, also das ist ein Modell, was attraktiv ist.
Im Grunde wie ein Fonds, im Grunde, genau, dass man sagt, genau, man beteiligt auch noch andere als Gesellschafter, womit man dann ja letztlich auch dann möglicherweise aus der Aufsicht raus ist. Es gibt viele Dinge, die in dem Zusammenhang auch zu beachten sind. Ja, also das klingt jetzt alles so simpel, aber da gibt es auch dann interessante Wechselwirkungen zwischen dann Umsatzsteuer und Grunderwerbsteuer und so. Also da habt ihr viele Fußangeln hier gebaut, weil die Steuerberater auf der Insel auch ja was zu tun haben und denen nicht langweilig wird. Vielleicht zum Abschluss, was sozusagen, ich sag mal ganz am Rande zu dem Thema Immobilien eigentlich auch so ein bisschen gehört. Wir haben eigentlich, und das ist so ein bisschen auch, glaube ich, so ein bisschen der Bogen zum Beginn, ja, wo Willi berichtete, dass wir auch hier viele Deutsche zurzeit sehen, die entweder gestrandet sind in Corona oder die jetzt einfach bewusst entschieden haben, da von hier aus zu arbeiten, remote, ja, die Zahl wächst. Die Frage ist natürlich, was heißt das mit Blick auf Betriebsstätten? Begründe ich denn hier eine Betriebsstätte? Wo ist eigentlich der Ort der Geschäftsleitung plötzlich von so einem Unternehmen? Ja, was ist mit Wegzugsrisiken? Ja, das sind alles so Dinge, glaube ich, die man in dem Zusammenhang im Blick haben muss. Und weiß ich nicht, Christian, willst du starten und dann ihr dazu?
Ja, gerne. Richtig, also man muss ja einfach sehen, Corona hat ja schon ein bisschen gezeigt, dass man eben nicht angehalten ist, jeden Tag ins Büro zu gehen, sondern es gibt ja diverse Jobs, ja, die eben ermöglichen, von irgendwo auf der Welt zu arbeiten. Und Willi hat das ja auch erlebt. Also es gibt relativ viele Leute, die auch eben diesen Corona-Lockdown genutzt haben, um eben zu sagen, gut, dann bin ich eben eine längere Zeit mal in Spanien. Und dann ist natürlich immer die Frage, wen trifft das eigentlich? Ja, den klassischen Arbeitnehmer, ja, wo man sagen könnte, gut, so Richtung Betriebsstättenrisiko, da haben wir ja immer die Verfügungsmacht, die man aus deutscher Sicht diskutiert, hat der Arbeitgeber überhaupt die Verfügungsmacht über die privaten Räumlichkeiten des Arbeitnehmers? Da würde ich mal sagen, so vom Gefühl her, das wird in der Regel nicht so sein. Mit einer Besonderheit, wenn der Arbeitnehmer natürlich gleichzeitig irgendwie auch der Arbeitgeber ist, also besonders bei geschäftsleitendem Personal, da wird natürlich das Thema Verfügungsmacht größer, ja, oder riskanter. Aber auch bei den normalen Arbeitnehmern ist natürlich immer wichtig zu sehen, wenn so ein Arbeitnehmer eines deutschen Arbeitgebers temporär in Spanien sich auffällt, physisch, ja, dann ist er natürlich sicherlich mit seinem Welteinkommen in den deutschen Wohnsitz nicht aufgibt, in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig und wird da eben auch mit seinem Arbeitslohn steuerpflichtig sein. Aber möglicherweise erhebt auch Spanien nach nationalem Recht einen Besteuerungsanspruch und rein GBA-rechtlich, ja, wäre ja Spanien auch berechtigt zu besteuern, weil es eben um die physische Tätigkeit geht. Und wenn sich da jemand mehr als 183 Tage in Spanien auffällt, dann wird eben dieser Arbeitslohn auch in Spanien zu besteuern sein. Also die Rückausnahme mit der 183-Tage-Regel, die greift ja in der Regel dann nicht. Sodass man hier, also ich als Laie des spanischen Steuerrechts, ja, wenn ich vorhin sehe, Marc, Spanier, die setzen sich über das nationale Recht hinweg, wenn dann DBA eben ihnen auch ermöglicht zu besteuern, dann hätte ich irgendwie im Gefühl, dass man auch bei diesen Konstellationen, unabhängig davon, ob ich nach nationalem Recht überhaupt einen Tatbestand habe, schon vor dem Hintergrund, wenn man eben DBA-rechtlich bei Leuten in der Lage ist zu besteuern, also Gehälter bei einer entsprechend langen physischen Tätigkeit in Spanien, dass man da eben auch dieses Gehalt in Spanien besteuern möchte.
Ja, das wäre so richtig. Und das spanische Gesetz ist da objektiv. Man zählt hier die Tage und es ist egal, ob ich Corona-bedingt hier bin und von hier aus arbeiten muss, weil ich es nicht anders kann, weil ich nicht zurückfliegen kann oder weil ich bewusst in Spanien leben will und mehr als das halbe Jahr hier verbringe.
Es gibt aber wenn ich mehr als 183 Tage dann hier bin, dann sozusagen bin ich doch fürs gesamte Jahr unbeschränkt steuerpflichtig. Anders als in Deutschland, wo ich dann sozusagen zum Stichtag ankomme. Richtig. Dann gibt es so ein bisschen was im Grunde mit Progressionsvorbehalt für die Einkünfte davor. Aber hier ist es doch so, dass ich auch dieses gesamte Jahr dann irgendwie...
Richtig, das ist eine Besonderheit des spanischen Rechts, vor allem der Ansässigkeitskriterien. Wenn man mehr als das halbe Jahr, das halbe natürliche Jahr in Spanien verbringt, dann ist man für das ganze Jahr steuerlich ansässig. Dasselbe gilt auch andersrum. Wenn man Spanien innerhalb der ersten Hälfte des Jahres verlässt, dann ist man für das gesamte Jahr nicht steuerpflichtig.
Ja, das gibt, auch interessant.
Es gibt dann immer wieder Konflikte mit natürlichen Personen, die einkommen oder auswandern. Mhm. Denn das Ganze passt dann normalerweise schlecht mit dem Recht des anderen Staates zusammen. Die auf internationaler Ebene ist die Norm, man zählt bis zum Tag der Abreise oder der Ankunft, ja, und teilt es irgendwie proportional ein. Hier ist es alles oder gar nichts.
Das ist interessant.
Mhm. Und sehr spannend bei vielen Fällen.
Ja, ich habe dann
Mal auch... Ja. Christian? Aber das bedeutet ja, genau, man muss dann ganz fleißig zählen. Marc, aber wie seht ihr das mit dem Betriebsstättenthema? Also so der normale Arbeitnehmer, ja, jetzt nicht in einer leitenden Funktion, so da würde ich gefühlt sagen, das Risiko, dass diejenigen eine Betriebsstätte begründen, ist gering. So bei leitenden Angestellten hätte ich da ein Störgefühl, ja, da sehe ich das Risiko viel, viel gravierender und da muss man ja sagen, wenn die jetzt eine Betriebsstätte in Spanien begründen würden, ja, dann würde das ja für die Besteuerung, jedenfalls noch DBA-rechtlich, auch gar nicht mehr auf die Anzahl der Tage ankommen, sondern dann habe ich auf einmal in Spanien auch eine Betriebsstätte, ja, die mir ermöglicht, eben den Arbeitslohn zu besteuern, Punkt 1 und Punkt 2, möglicherweise natürlich auch einen Teil des Gewinns des Unternehmens, ja, also nicht nur die Implikation für den Arbeitnehmer, sondern natürlich auch Steuerfolgen für den Arbeitgeber, und zwar bezogen auf seinen Gewinn, auf seinen Unternehmensgewinn.
Richtig. Ich sehe es genauso. Ein Risiko gäbe es hier für leitende Angestellte. Das Einfache für die Behörden ist, die Löhne zu besteuern. Das ist einfach zu berechnen und zu besteuern. Eine Betriebsstelle zu begründen, ist technisch komplex. Und wenn man die schon begründet hat, ist es wieder noch komplexer, dieser Betriebsstätte, die besteht aus einer leitenden Person, dieser Betriebsstätte einen jährlichen Gewinn zuzurechnen. Welchen Anteil des Konzerngewinns ist wirklich dieser leitenden Person, die sich in Spanien befindet, zuzurechnen? Sehr, sehr kompliziert, kann zu viel Diskussion bringen. Ich stelle mir da schwierig vor, dass die Finanzverwaltung dort wirklich diese Diskussion haben will. Das Einfache ist, die Löhne zu besteuern.
Oder vielleicht ein Markup dann auf die Kosten. Ja. Das wäre nochmal denkbar, wenn es eine Routinefunktion ist, sowas wie Steuerabteilung.
Klar, aber gerade bei leitenden
Eine Routinefunktion für den Geschäftsleiter.
Ja, gerade bei das hängt von dem Geschäftsleiter ab, Christian.
Was soll das sein?
Ja, das ist richtig, genau. Aber eine Sache, die mich in dem Zusammenhang interessieren würde, es gibt ja dieses Papier auch der OECD mit Blick auf Corona. Mhm. Was ist eigentlich mit Betriebsstätten? Ja, mal angenommen, wir begründen eine. Und diejenigen begründen diese Betriebsstätte unfreiwillig. Ja, also sei es, dass sie hier nicht mehr wegkommen, das gab es ja während Corona. Ja, also ja. Der letzte Flieger ging irgendwie Anfang März, glaube ich. Und dann konnte man am 29. Juni, glaube ich, wieder oder Mitte Juni das erste Mal wieder fliegen. Was ist eigentlich mit solchen Betriebsstätten, die unfreiwillig begründet wurden? Sind das trotzdem Betriebsstätten? Gibt es da Verlautbarungen? Also die OECD sagt ja, dass man das eigentlich nicht annehmen möchte, da eine Betriebsstätte. Aber gibt es da Verlautbarungen der spanischen Verwaltung, wie die das sieht?
Ich kenne keine verbindliche Äußerung zu Betriebsstätten. Es gab eine verbindliche Äußerung zur Ansässigkeit von natürlichen Personen, aber in einem Fall es war kein DBA-Fall. Also da ist kein DBA-Fall, könnte man strikt sagen, okay, da wurde diese OECD-Interpretation nicht berücksichtigt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die spanischen Behörden jetzt daraus einen großen Fall machen wollen. Es gibt einfach zu viel Diskussion und die OECD-Richtlinien, die haben auch einen Wert in Spanien. Spanien hat in allen DBAs, die Spanien unterzeichnet hat, folgen dem OECD-Modell, und die Interpretation der OECD gilt in Spanien als sogenannte authentische Interpretation. Das ist so, wie gesagt, das ist praktisch die Interpretation, die der Gesetzgeber geben wollte.
Ja, interessant.
Da sehe ich wirklich kein zu hohes Risiko, um jetzt massiv Fälle zu prüfen seitens der Finanzverwaltung.
Das Ganze kippt natürlich, und das steht ja auch in diesen Guidelines drin, dass wenn man dann eben freiwillig bleibt, weil es so schön ist und die Sonne scheint.
Das ist natürlich was anderes.
So, dann hat man eben auch da einen Anknüpfungspunkt, und dann wird ja auch die Betriebsstätte mal jedenfalls im Grundsatz bejaht. Und dann hat man, wenn auch das die authentische Auslegung dann der spanischen Verwaltung wäre, wäre das natürlich ein Thema an der Stelle.
Ja, sicherlich. Also, und wenn man freiwillig ankommt, dann ist es auch ganz leicht, in die 183 Tage zu rutschen, und man hat dann auch viel mehr Beweismaterial. Man hat dann auch wirklich, man sitzt dann nicht irgendwie in einem Hotel, man hat sicherlich ein Haus vermietet, man hat jede Menge Belege, dass man hier in Spanien ansässig ist, dass man hier Geld ausgibt, dass man sich hier was kauft. Das sind ganz, ganz andere Fälle.
Genau, das kann man natürlich über bestimmte Verhaltensregeln versuchen, auch wieder in den Griff zu bekommen, auch gerade im grenzüberschreitenden Bereich. Ich sage mal, wenn man ein Geschäftsführer ist, Christian, in so einem Unternehmen, ja, dann sollte man sehen, dass man nicht alleiniger Geschäftsführer ist und hier auf der Insel, sondern dann sollte man in Deutschland vielleicht auch noch zwei haben, die vielleicht einen sogar auch überstimmen können im Notfall. Also dass man da Dinge regelt, dass man vielleicht durch die Person, die hier auf der Insel ist, durch eine Geschäftsordnung mehr in so eine Aufsichtsratsposition bringt und so. Also da glaube ich, wenn man klug ist, sozusagen organisiert man das, um sozusagen dieses Risiko einzukreisen?
Ja, ja, aber dieses Risiko wird hier auf der Insel sehr stark gelebt. Also wir haben hier eine Menge von Deutschen, die ihre Kinder hier zur Schule gehen lassen und wo dann die Argumentation vorherrscht, ich habe vom Finanzamt noch keine Mitteilung bekommen, ich bezahle meine Steuern in Deutschland und da passiert nichts. Also diese Meinung ist leider weit verbreitet. Ja, ja. Und das ist eben diese Riesengefahr, nicht nur wegen der Ansässigkeit, sondern auch wegen dem Straftatbestand, der in Deutschland rekrutiert wird.
Genau, und da hängen ja viele Dinge dran, auch am Ende Wegzugsbesteuerung, sei es im Privatvermögen, im Betriebsvermögen, müssen wir jetzt gar nicht weiter thematisieren, auch die Änderungen, die da bevorstehen durch das ATAT-Umsetzungsgesetz im 6 ASDG weg aus der zinslosen ewigen Stundung in die 7-jährige Ratenzahlung und so weiter. Aber zum Abschluss eine Frage habe ich noch, die mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, wo wir hier so über auch Wegzug, Zuzug sprechen, was ja immer durch so die Gazetten geistert und was auch Mandanten auch dann gern mal so erzählen, was ist eigentlich mit diesem Beckham-Modell? Kann ich nicht auf dem Beckham-Modell sozusagen nach Mallorca ziehen? Was ist das, Marc, Willi?
Ja, also woher es kommt, ist am Namen ersichtlich. Ja, ja. So.
Das hat die Verwaltung niemals zugegeben.
Aber es ist so.
Ja, Real Madrid wollte, dass Beckham zu ihnen kommt, aber die spanischen Steuern waren zu teuer. Und da hat man sich dieses Regime, na, ich will nicht sagen erfinden, es ist ein Regime für qualifizierte Arbeitskräfte, die nach Spanien ziehen, um in Spanien eine Arbeit anzunehmen. Das war so gedacht. Es gibt es auch in anderen Ländern, zum Beispiel Portugal. In der Praxis haben es aber massiv Fußballspieler genutzt.
Ja, und was ist die Folge, wenn ich das nutze?
Die Folge ist, man wird 6 Jahre lang wie ein Nichtansässiger besteuert. Das heißt, man wird nur auf in der Vermögensteuer wird man nur auf das spanische Vermögen besteuert und in der Einkommensteuer nur auf das auf die spanischen Einkünfte. Mhm. Bis auf Arbeitsvermögen gilt weltweites Einkommen, aber normalerweise, wenn man schon in den Fällen, für die dieses Regime gedacht war, dann ist das Arbeitseinkommen ja normalerweise sowieso das spanische Arbeitseinkommen, das man bekommt. Voll. Man ist ja dafür hierher gekommen. So, das ist der Standardfall.
Und was muss ich da machen,
um das 24% Einkommensteuer bezahlen?
Ja. So. Ja, auch das, aber was muss ich da machen, um sozusagen da reinzukommen? Klingt so, muss ich Fußballer sein, muss ich Beckham heißen?
Man muss in Spanien eine Arbeit annehmen. Und da kommt man immer auf den Gedanken, ja, ich benutze meine Gesellschaft und vielleicht arbeite ich für meine Gesellschaft in Spanien und werde dafür nach Spanien entsendet. Das geht leider nicht.
Vielleicht eine Kommanditgesellschaft.
Genau. Ich arbeite in Spanien für meine Kommanditgesellschaft an der spanischen Immobilienprojektentwicklung.
Zum Beispiel.
Na, würde nicht gehen. Ich muss wirklich für andere nicht mit mir verbundenen für andere nicht mit mir verbundenen Unternehmen arbeiten.
Und was sind für nicht verbundene Unternehmen? Ist auch Familie verbunden oder nicht verbunden?
Ja. Familie ist verbunden. Bei Gesellschaften, da guckt man, also nahe Verwandte. Und ich würde sagen, sogar manche kollateralen Verwandte, also bis auf Onkel. Ja. Enkelkinder nicht. Und man ist dann auch mit einer Gesellschaft miteinander verbunden, wenn man mittelbar oder unmittelbar mindestens 25% hält.
Ja. Aber vorsichtig, ja, das geistert rum. Also das war zu Zeiten von Beckham, war das nach oben nicht gedeckelt. So, also auch die Millionen, die Beckham bekommen hat, die waren privilegiert.
Ja.
Und das ist jetzt mittlerweile auf 600.000 Euro Richtig. Jahreseinkommen reduziert und es darf nicht mehr für Sportler verwendet werden. Ne?
So. Richtig, da wurde wohl eine.
Das ist ja witzig, ne? So. Beckham weg war wahrscheinlich.
Als Beckham weg war, ja. So, also, aber bitte die deutschen Konsequenzen mit berücksichtigen. Ja. Auf der deutschen Seite musst du im Endeffekt, um das auch das Steuerregime nutzen zu können, musst du den Wegzug haben, ne?
Genau, aber wenn ich dann hier mit Wegzugsbesteuerung habe ich wahrscheinlich ein Problem, weil ich ja dann keiner der deutschen unbeschränkten Steuerpflicht, vergleichbaren Steuerpflicht unterliege. Also das könnte wohl so ähnlich wie Besteuerung auf Remittance Basis in UK ein Thema werden. Aber jetzt hören wir auch auf. Das war ja hier schon echt in die Tiefen hier des spanischen Steuerrechts abgetaucht.
Aber ich, wenn du mir erlaubst, noch einen Satz. Ich muss natürlich jetzt haben wir so schlimme Sachen über die Insel erzählt, so, und die gesamten Besteuerungen. Also, liebe Leute, es gibt auch die Möglichkeit, auf dieser Insel ohne Vermögenssteuer glücklich zu werden. So, und da gibt es wirklich auch bei einem Wegzug Gestaltungsmöglichkeiten, um dieser, ich sag mal, dieser staatlichen Enteignungssteuer zu entgehen. Und ich kann einfach nur ein Stückchen Werbung für diese Insel machen und erlaube mir das auch, weil es ist wirklich lohnenswert hier. Und steuerlich kriegen wir das in den Griff, wenn man so tolle Mitstreiter hat wie Jens Schönfeld und Christian Kahlenberg und Marc Amaros.
Ja, ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Es sei denn, hier die anderen beiden Mitstreiter wollen noch was sagen. Ich sage jedenfalls vielen Dank, dass ihr heute mit an Bord wart. Und ja, sagt Tschüss und
Tschüss auf und Wiedersehen.
Tschüss.
Eben tschüss. Vielen Dank.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Wiedersehen. Ciao.